Hallo und herzlich willkommen zur Episode 1, 2, 3, Episode 123 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Ich freue mich sehr, dass wir zum Jahresausklang jetzt nochmal einen Blick auf ein Thema werfen werden, das für uns alle spannend ist. Ein Großteil unserer Tätigkeit findet ja im Grunde genommen in Einsamkeit statt. Wir arbeiten alleine im Atelier oft tagelang ohne Austausch oder wenig Austausch. Das ist Alltag für viele von uns und dass es dann enorm wichtig sein kann, sich zu verbinden, Kräfte gemeinsam zu bündeln und Projekte zu realisieren, das liegt ja auf der Hand. Und es gibt ganz unterschiedliche Wege, das zu tun. Manche krempeln selbst die Ärmel hoch und schaffen Netzwerke. Hierzu hatte ich ja schon in früheren Episoden ganz spannende Künstlerinnen zu Gast, die genau das getan haben. Und eine andere Möglichkeit ist allerdings, sich den großen, bundesweit vernetzten Künstlerverbänden anzuschließen. Und hierbei spielen der BBK und die GEDOC eine zentrale Rolle. Beide sind schon in früheren Episoden hier und da mal angesprochen worden, aber meist eher nur am Rande, als irgendwelche spannenden Verbindungen zu Projekten oder Initiativen oder Gedankenspielchen vielleicht auch mal. Diesmal aber tauchen wir richtig tief ein. Heute nämlich steht die GEDOC im Mittelpunkt. Wir erfahren, was das genau ist und wie dieser Verband seit vielen, vielen Jahren Künstlerinnen unterstützt, vernetzt und inspiriert. Denn ich habe gesprochen mit Sabine Reinhold. Sie ist die erste Vorsitzende der GEDOC Hamburg. Im kommenden Jahr wird die GEDOC 100 Jahre alt. Und Sabine Reinhold berichtet von den Anfängen, was dieser Verband überhaupt ist, von den Parallelitäten zu heute, von Erfolgen, aber auch sehr ehrlich von den Herausforderungen, die solch eine Arbeit bedeutet. Sie erzählt, wie Entscheidungen gefällt werden und warum Ehrenamt oft ein Motor, aber eben oft auch ein Problem sein kann. Sie spricht über Entwicklungen, die sie mit Sorge beobachtet und über die Dinge, die sie mit Freude erfüllen. Und zwischendurch gibt es Details, die so einen großen Verband so besonders machen. Sabine Reinhold hat, bevor sie die Tätigkeit als Vorsitzende der GEDOC Hamburg aufgenommen hat, viele Jahre als Journalistin gearbeitet. Und ich wollte von ihr wissen, wann und wie die Kunst in ihr Leben gekommen ist und bin eingestiegen mit genau dieser Frage.
Die bildende Kunst hat in meinem Privatleben immer eine große Rolle gespielt. Das hat mit Elternhaus und Neigungen zu tun. Sie hat in meinem Berufsleben keine Rolle gespielt. Ich habe Politik und Germanistik und Literatur studiert, habe ein Volontariat gemacht und bin dann sehr bewusst in den Journalismus gegangen. Bin gelandet über verschiedene Wege, wie das bei freien Journalisten so ist, bei Wirtschaft und Sozialpolitik. Und das habe ich gemacht, habe selber eine Sendung gemacht, habe sie verantwortet. Und als ich damit aufgehört habe, Fernsehen zu machen, das habe ich vorzeitig gemacht, weil ich fand, ich habe in dem Beruf eigentlich alles gemacht im Fernsehen, was ich machen konnte und machen wollte. Weiter in die Hierarchie wollte ich nicht. Und das Programm hat sich doch so verändert, dass ich dachte, man soll dann aufhören, wenn es gut ist und man selber gut ist. Und als ich das getan habe, haben mich gute Freunde, nämlich Sello, Sarah und Thomas Sello, gefragt, ob ich nicht die GEDOC, in die GEDOC kommen wollte und den GEDOC-Vorsitz, der nämlich vakant war, übernehmen wolle. Und da die GEDOC immer gerne oder auch sinnvollerweise solche Verbände sich Vorsitzende von außen holen, die eben nicht aus einer dieser Fachgruppen kommen, und ich Lust hatte, was Neues zu machen, habe ich gesagt, das probiere ich. Das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Und so bin ich zur GEDOC gekommen. Das ist zum zur gestaltenden, also zur bildenden Kunst, angewandten Kunst, habe ich keine Beziehung gehabt, außer der leidenschaftlichen Betrachterin, eher schon zur Literatur und zur Musik, aber keine besondere künstlerische Ader sozusagen. Und das war 2011, wenn ich mich nicht irre, das müsste ich nochmal nachprüfen.
2011 bis heute, seitdem bist du die erste Vorsitzende der GEDOG Hamburg, ganz
Ja.
großer, wichtiger GEDOG-Verein. Ich habe festgestellt, in meinem Umgang mit anderen Menschen, auch mit Künstlerinnen und Künstlern und jetzt auch bei meiner Recherche, dass die GEDOG wirklich gar nicht so bekannt ist, wie ich es eigentlich denken würde. Denn die GEDOG hat schon einige Jahre auf dem Puckel, hat eine große Mitgliederzahl. Kannst du die GEDOG bitte mal kurz vorstellen?
Die GEDOG ist, man landet immer wieder bei dieser Stereotypenformulierung, die ist aber richtig. Sie ist die erste und ich glaube nach wie vor einzige Künstlerinnenorganisation im deutschsprachigen Raum, die alle Disziplinen unter einem Dach hat. Die bildende Kunst, die angewandte Kunst, die Musik, die Literatur, das darstellende Spiel, die Performance. Inzwischen sind diese Fachbereichsgrenzen fließender geworden, das ist klar, das sind sie ja in allen künstlerischen Bereichen. Sie ist gegründet von Ida Demel vor 100 Jahren, 1926. Ida Demel war eine, heute würde man sagen, begnadete Netzwerkerin, eine Hamburgerin, eine Jüdin, die sich immer wieder beschäftigt hat, auch in Vorläufern der GEDOG, damit die künstlerische Arbeit von Frauen zu ermöglichen und auf organisatorische Füße zu stellen. Das war ja Zeiten, in denen die noch nicht mal in Akademien studieren durften. Und die gesagt hat, zum einen ist die Professionalisierung wichtig, zum anderen ist aber das, was du angesprochen hast mit der Frage, sie ist, wie bekannt ist die GEDOG eigentlich? Zum anderen ist es wichtig, die künstlerische Arbeit von Frauen sichtbar zu machen, erkennbar zu machen und sie zusammenzubringen. Nämlich, Sinn macht das Ganze, wenn wir und erfolgreich und gut für uns ist es, wenn wir etwas zusammen machen. Also dieses verschiedene Gewerke unter einem Dach zu haben und miteinander etwas zu machen und einander was zu geben, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip der GEDOG von Anfang an gewesen. Und sie hat etwas Entscheidendes, Ida Demel hat etwas Entscheidendes im Ansatz gehabt, nämlich sie hat die Kunst, damals nur Frauen, die Kunstfreundinnen, heute sind es Kunstfördernde, mit als Gruppe in den Verein unter dieses Dach genommen, weil sie eine Verbindung schaffen wollte zwischen denen, die künstlerisch ausübend tätig sind und denen, die sie unterstützen und fördern möchten. Und wenn du die Gründungsgeschichte der GEDOG anguckst, die ich gerade sehr gründlich bearbeitet habe, weil ich mit anderen Vorsitzenden ja an der Festschrift für den 100. Geburtstag gearbeitet habe, dann ist gerade die Rolle der Kunstfreundinnen in den Gründungszeiten unglaublich wichtig gewesen. Das waren sehr viele Jüdinnen, so wie auch die Künstlerinnen, sehr viele zumindest jüdische Wurzeln hatten, nicht religiös ausübend, aber jüdische Wurzeln. Das war dann auch das schnelle Ende der GEDOG in der Nazizeit. Aber die Kunstfördernden, das waren Frauen, häufig gut ausgebildet, häufig entweder selbsttätig oder aber mit Männern in künstlerischen Leitungspositionen, Multiplikatorinnen, Multiplikatoren, die enorm viel geleistet haben in dieser Zeit. Und es war auch die Zeit, in der in der es um Frauenrechte ging. Ida Demel war eine Frauenrechtlerin, in der Frauenclubs und Frauenvereine gegründet wurden. Zonta ist ein ganz wesentlicher Verein dafür. Zonta war auch die deutsche Gründung, meine ich, war in Hamburg. Auch da war Ida Demel dabei. Das heißt, es war eine Organisation, und das ist sie in ihrer Zielsetzung bis heute, die künstlerische Arbeit von Frauen ermöglichen und sichtbar machen will.
Du hast gesagt, dass die GEDOG 100 wird im nächsten Jahr. Und du hast das eben sehr schön beschrieben, dass sie sich als Ziel gesetzt hat, die Frauen sichtbarer zu machen. Ich sehe irgendwie im Augenblick nicht so spontan die großen Unterschiede zu damals und jetzt. Haben wir immer noch die gleichen Probleme?
In gewisser Weise ja.
Ja, ne?
In gewisser Weise ja. Mich hat vor, als ich anfing, haben mich auch in meinem Umfeld, in dem es eine Menge Architekten, Künstlerinnen, Künstler gibt, aber natürlich auch Journalisten, haben mich immer wieder Leute gefragt, wieso denn eigentlich im 21. Jahrhundert noch eine Organisation, die Frauen fördert nur. Brauchen wir das? Und dann habe ich, ist meine Argumentation, und an der hat sich gar nicht so viel geändert. Was richtig ist, insofern sind wir sehr viel weiter, es studieren mehr Frauen in künstlerischen Berufen als je zuvor. Es sind mehr Frauen in kultureller Administration, in Museumsleitungen, in kulturellen Organisationen jeder Art, als Theaterintendantinnen, in Rundfunkanstalten. Also da hast du eine, haben Frauen richtig viel und gut aufgeholt, und bis hin zu den Schwierigkeiten, die zum Beispiel Autoren, männliche Autoren inzwischen manchmal haben, bei Verlagen was unterzubringen, weil es eher die Frauen sind, die dann einen Platz bekommen. So wie du an den Markt kommst, so wie es an das Geld geht, ist es nach wie vor ein großer Unterschied. Die künstlerische Leistung von Frauen wird nach wie vor schlechter bezahlt als die von Männern. Die Repräsentanz in Ausstellungen ist immer noch niedriger, obwohl die Depots voll sind mit der Arbeit von Frauen. Das fängt an, sich zu ändern. Es fängt jetzt an, sich zu ändern, dass es mehr Frauen, dass Frauen als Künstlerinnen auch aus früheren Jahrhunderten entdeckt werden und dass sie Ausstellungen hat. Also Bucerius Kunstforum in Hamburg hatte im vorigen Jahr eine sehr große, sehr schöne Ausstellung mit Frauen in der Kunst, wo du dann auch siehst, auch in früheren Zeiten gab es nur ganz wenige Ausreißer. Maria Sibylla Merian war eine, die sehr früh sehr gut darin war, vernetzt war und ein kleines Imperium, Handelsimperium auch aufgebaut hat, ihre Familie beschäftigt hat. So, das gab es immer. Aber dass du Frauen, künstlerische Frauen, wenn sie nicht on top sind, immer noch häufig im prekären Bereich hast, daran hat sich nicht so viel geändert. Wenn ich meine unsere GEDOG in Hamburg angucke, dann ist es doch ein großer Teil von Frauen, die nicht von der Kunst leben, sondern die unterrichten, die Partner oder Partnerinnen haben, die sehr bescheidene Ansprüche haben. Von der Kunst frei zu leben, das wirst du selber besser wissen. Das ist schon ziemlich schwer. Und das Erstaunliche ist für mich, dass dieser Überschwang an sozialen Medien zwar unendlich viele Frauen mehr sichtbar macht, aber ob sie die Aufmerksamkeit dadurch bekommen, die sie verdienen, für die Aufmerksamkeit für das, was sie machen, da bin ich unsicher. Das weißt du besser.
Und dann frage ich mich doch gleich, sind das strukturelle Probleme oder sind das mentale Probleme? Also strukturelle Blockaden oder mentale Blockaden, die da dazwischen stehen? Und gleichzeitig frage ich mich dann auch, tun denn solche Verbände vielleicht wie die GEDOG oder die BBK, die großen Player, machen die da vielleicht was falsch?
Also, ich halte es, das hat mit meiner Berufsbiografie und mit meinem, sicherlich mit mir, mit meiner Person zu tun. Ich glaube schon, dass es sehr viel häufiger mentale, persönliche Probleme als strukturelle sind.
Oh,
Ich glaube,
so
dass,
deutlich.
ja, ich glaube schon, dass das Selbstbewusstsein und das Selbstzutrauen von Frauen nach wie vor extrem förderungsbedürftig oder ausbaubedürftig ist. Das ist ein Punkt, finde ich, in dem wir von Männern lernen können. Also ich habe viel auch Beratung gemacht, zum einen natürlich mit Volontären, die ich hatte, Volontärinnen, Praktikanten, was auch immer, aber auch zum Beispiel in dem Expertenberatungsnetz der Universität in Hamburg. Und die Probleme, die Frauen, qualifizierte Frauen haben damit zum Beispiel ihr Weiterkommen in ihrem beruflichen Umfeld anzugehen, die da erstaunt mich immer wieder, wie sehr sie an persönlichen, an Zweifeln oder auch an den Zweifeln an der Reaktion ihrer Vorgesetzten scheitern. Also, dass du, wenn du ein Ziel, du sagst, ich möchte diesen oder jenen Job, ich möchte dieses oder jenes Projekt haben, dann eine Ablehnung erfährst und diese Ablehnung persönlich nimmst. Männer in der Regel, nach meiner Erfahrung, kommen entweder auf die Idee zu sagen, der hat was gegen mich, oder es liegt daran, dass da eine persönliche Freundschaft ist oder sich, aber als letztes eher auf die Idee, dass das mit ihnen und ihrer Le Fähigkeit zu tun hat. Während Frauen immer erstmal denken, das liegt an mir. Ich bin nicht gut genug. Insofern meine ich, das ist häufig ein mentales Problem. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ich hatte das nicht. Und natürlich ist es auch ein strukturelles Problem, weil es immer noch männliche Vorgesetzte, also Chefs einfach gibt, die Frauen weniger zutrauen. Ich habe das, muss ich sagen, in meinem beruflichen Umfeld wenig erlebt. Ich habe das Gegenteil erlebt im Norddeutschen Rundfunk. Ich habe erlebt, wenn ein Intendant, Jobst Ploog war das, sagt, ich will mehr Frauen in Führungspositionen und seine Direktoren und Abteilungsleiter darunter, in der Technik zum Beispiel, sagen oder in der Verwaltung, da gibt es nicht genug Bewerberinnen, sagt, pass auf, die Stelle wird besetzt, wenn ihr auch eine Frau bei den Bewerbungen habt. Punkt. So, das heißt, eine Willenserklärung an einer Behörden oder an einer institutionellen Leitung, die bringt eine Menge. Mindestens so viel wie Gesetze, weil die kannst du über Ausschreibung eher umgehen. Und das ist aber, mir ist auch klar, dass das Umfeld, in dem ich da war, keine typische Struktur ist für Unternehmen. Es ist vielleicht, und insofern kommen wir doch da an, wo wir hinwollen, ist es schon vergleichbar mit anderen künstlerischen also Institutionen, die künstlerische Inhalte haben. Das ist es schon mit Theatern, mit all solchen Geschichten. So, du hattest gefragt nach den Verbänden, machen die was?
Ja, ob ist da vielleicht etwas, was Sie falsch machen, was Sie weglassen? Ich denke an ein Gespräch mit dem Künstler Simon Pfeffel vor, ich glaube, 2 oder 3 Episoden. Und er hat gesagt, diese Verbände, alles schön und gut. Aber da sitzen sehr viele Menschen, die wollen Gutes, die wollen die Künstlerinnen und Künstler stärken, aber eigentlich wissen sie gar nicht, wie sie das machen. Und sie haben weder Business-Erfahrung noch gute Verbindung in die Politik, die man braucht. Und sie bemühen sich, aber nur rudimentär. Also das war sehr harte Kritik. Und er hat gesagt, man hört es nicht gerne, aber das ist seine Erfahrung. Und ich glaube, er spricht nicht nur als Künstler, sondern er hat auch im BBK mitgearbeitet und sich teilweise sehr die Haare gerauft. Und jetzt habe ich hier jemanden vom Vorstand eines wichtigen Künstlerverbandes, Künstlerinnenverbandes, und ich gebe die Frage mal weiter.
Also zum ersten tue ich mich immer ein bisschen schwer mit solchen pauschalen Kritiken, die sagen, da sitzen Leute, die wissen nicht, was sie machen oder sie haben keine Erfahrung oder sie haben kein Business. Das hörst du von so vielen Leuten über so viele Verbände und Leitungen, dass ich es mich eigentlich erst dann anfängt zu interessieren, wenn es dafür konkrete Belege oder Abläufe gibt. Solange bis dahin. Ich will nicht sagen, es ist die Ebene von Flurfunk, aber mir ist das zu pauschal. Ich glaube, dass es wie in der Politik, wie in jeder Schule, dass es überall Menschen gibt, die mit sehr viel Energie und Kompetenz an das, was sie umsetzen und erreichen wollen, gehen und die natürlich in einer Verbandsstruktur, in der es darum geht, unterschiedliche Interessen unter einem Dach zu vereinen, es schwerer haben, als wenn sie alleine losmarschieren. Du kannst möglicherweise alleine, siehe mein Beispiel Ploog oder einen durchschlagskräftigen Kultursenator, du kannst mehr durchsetzen, wenn du eine hohe Entscheidungsbefugnis hast. Ein Verband ist immer dazu da, auch unterschiedliche Interessen unter ein Dach zu kriegen und die nach außen zu vertreten. Wenn ich die GEDOG nehme, dann ist meine Hamburger GEDOG, die anderen kann ich nicht gut beurteilen, dann ist es toll, dass es diese Vielspartigkeit gibt. dass die Bildenden und die Angewandten und die Musikerinnen zusammen sind. Aber es muss einen ständigen Interessenausgleich geben. So gerne und so gut die im Einzelfall zusammenarbeiten können. Du hast das ja erlebt mit Musik bei deiner Veranstaltung sehr schön. Ich erlebe es immer wieder bei Vernissagen, dass sie sich zusammentun. Gibt es praktisch kein Zusammentreffen, keine Sitzung, in der nicht auch sich die einen über die anderen beklagen, weil Interessen aneinanderstoßen, weil die Musikerinnen, wenn sie nicht alleine vor sich hin Flöte spielen, sondern moderne, zeitgenössische, experimentelle Musik machen, zum einen die Proben dazu führen, dass die ganze GEDOC, die ganze Koppel 66 Schreie ausstößt, weil sie sagt, was macht ihr da schon wieder? Das sind alles um uns herum Kunsthandwerkerinnen, die alleine in ihren Ateliers arbeiten und Kunsthandwerker, die es gerne leise haben, die nett sind und schöne Sachen machen, aber das Verständnis dafür, dass da unten ein Verein mit dieser Heterogenität ist, ist nicht so ausgeprägt. So, du hast also Musikerinnen, die wollen inmitten einer Ausstellung die Künstlerinnen der Bildenden oder manchmal auch der Bildenden und der angewandten Kunst aufgebaut haben, einen Raum für die Musik haben wollen. Die ihre Ausstellung aufgebaut haben, wollen aber nicht, dass plötzlich der Flügel in die Mitte kommt. So, der Reiz dieser GEDOC, die Alleinstellung, liegt darin, dass sie zusammen sind. Das ist ein Interessenkonflikt. Wie kriegst du das hin? Das heißt, du musst einen Ausgleich finden, der vielleicht dazu führt, dass weder die Bildenden noch die Musiker 100% zu ihrem Recht kommen. Und ich glaube, das ist durchaus auch ein Problem von Verbänden.
Wobei ich mich schon frage, das sind ja alles interne Konflikte, die du eben beschrieben hast.
Ja.
Es geht ja bei den Verbänden ganz, ganz viel um Sichtbarkeit. Und wenn ich mir anschaue, wenn dann Ausstellungen stattfinden, dann ist es sehr häufig, auch in kleinen Kunstvereinen, Kulturvereinen, da kommen dann die Familienangehörigen, Nachbarn, Freundinnen und Freunden von den Künstlerinnen und Künstlern. Eine wirklich große Sichtbarkeit wird häufig nicht erreicht. Und du hast vorhin die Social Media angesprochen. Dann in dem Zusammenhang frage ich mich doch auch gleich, in Zeiten von Social Media, welche Rolle, welche Wichtigkeit oder, das klingt jetzt so kritisch, warum sind diese Verbände trotzdem immer noch wichtig, auch wenn es Social Media gibt und man die andere Seite der Welt erreichen kann als einzelne Künstlerin? Warum haben die immer noch ihre Berechtigung und nicht nur Berechtigung, sondern wirklich ihre Wichtigkeit?
Also klares Beispiel ist die Ausstellungsvergütung. Der Bundesverband, der BBK, glaube ich, heißt, der hat über Jahre mit anderen zusammen, auch die GEDOC war dabei, hat gekämpft dafür, dass Künstlerinnen, die und Künstler, nicht, das sind nicht nur Frauen, die ausstellen, dafür ein Honorar bekommen. Dieser Kampf ist letztlich, ich glaube, vor 5, 6 Jahren, das kann ich nicht genau sagen, wann es war, da ist entschieden worden und Berlin war die erste Stadt, in der es eine Ausstellungsvergütung für Künstler gab, die in den Stadtteilgalerien ausstellten. Diese Ausstellungsvergütung ist bisher beschränkt auf öffentlich Geförderte.
Ich
Das
glaube, in
ist
Berlin ist sie gestrichen und in Niedersachsen ist sie
also gestrichen.
gestrichen.
In Berlin ist sie gestrichen, weil in Berlin gerade alles gestrichen wird. In
Ja.
Hamburg wird sie noch gezahlt. So, sie ist nicht sehr hoch und sie ist nur für die eine öffentliche Förderung kriegen. Also die GEDOC bekommt sie. Aber sie ist nur und ausschließlich durch eine Beharrlichkeit eines Verbandes über, ich will nicht sagen Jahrzehnte, aber ein knappes Jahrzehnt erreicht worden. Durch Stetigkeit. Und dafür gibt es eine Reihe von Beispielen. Und dazu brauchst du einen Verband. Das schaffen keine Einzelnen, das schaffen Verbände, in denen wiederum andere Verbände sind. Also auch ein Dachverband ist deshalb stark, wenn du den Briefkopf der GEDOC anguckst, weil sie im Musikrat, im Verband der Bildenden, weil sie überall drin ist und überall mitredet, weil sie zum Beispiel, als es um diese Programme Neustart Kultur ging nach Corona, das sind die Verbände, die sich stark machen dafür und dann bei politisch Verantwortlichen an die Tür klopfen und sagen, ihr müsst, wir müssen. Insofern glaube ich, dass die Verbände eine große Bedeutung haben, um das, was unter ihrem Dach ist, sichtbar zu halten. Vielleicht nicht im Publikum, aber da in den Struktur, wo es um strukturelle Bedingungen geht, sehe ich eine ganz wichtige Arbeit von Verbänden. Natürlich kannst du dich immer fragen, wer macht eine Verbandsarbeit? Ist jemand, der wirklich viel von seiner oder ihrer künstlerischen Tätigkeit versteht und erfolgreich ist, geht die in eine Verbandsarbeit? Wer geht dahin und schlägt sich das um die Ohren? Wer geht in den Kulturrat und schlägt sich diese Sitzungen um die Ohren? Insofern meine ich, dass es auch immer, egal wie eine Struktur ist, auch abhängig ist von der persönlichen Verfassung, Stärke, Voraussetzung derjenigen, die diese Arbeit übernehmen. Ich habe ein bisschen Scheu immer bei, wenn ich Gremien als Gremie und nicht mehr als Einzelne sehe.
Ich kann mir vorstellen, dass dein früheres Leben als Journalistin dir bei dieser Arbeit sehr stark behilflich ist. Du sagtest ja auch, ich habe eigentlich nie Probleme gehabt mit Kritik. Ist das der Grund, warum man gerne von außerhalb jemanden nimmt für den Vorstand? Das hattest
Nein,
du vorhin gesagt.
ich glaube, der Grund ist eben, dass wenn du, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass es jemand aus der Bildenden oder aus der Angewandten oder aus der Musik oder aus der Literatur ist. Und das ist das, was ich mit den Interessen meine, die aneinanderstoßen. Selbst bei Gutwilligkeit, selbst bei bestem Umgang miteinander, Verständnis füreinander, kommst du an einen Punkt, wo du sagst, was ist mir jetzt näher? Meine Fachgruppe, die mir am Nacken sitzt und sagt, wie konntest du das wieder zulassen? Dass die Wände nicht gestrichen werden, bevor wir da mit unserer nächsten Sache reingehen? Oder ist es diese Gruppe, deren gesamtes Interesse ich im Auge habe? Ich glaube, das ist ein, könnte ich mir vorstellen, ist ein Grund.
Ich komme bei diesem Gespräch oder bei dieser Beschreibung unwillkürlich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Sinn macht, auf dieses Thema zu gehen, ich mache es trotzdem, auf unseren Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der von außen in dieses Amt gesetzt wurde. Seine Unterstützer, die haben gesagt, der bringt frischen Wind, der bringt neue Perspektiven. Die Kritiker sagen, der hat keine Ahnung, der war noch nie in diesem Bereich. Wie siehst du das? Nach so vielen Jahren auf diesem Stuhl, wie beobachtest du oder welche Auswirkungen hat die Bundespolitik auf deine Arbeit, auf die Landespolitik, aufs Netzwerken, auf Künstlerverbände?
Das sind aber jetzt eine Menge Fragen auf einmal. Ich fange mal mit der ersten an, mit der Qualifikation für einen Kulturstaatsminister oder eine leitende politische Funktion. Ich bezweifle, dass die hervorstechende Qualifikation die ist, selbst Kultur zu machen. Ich erwarte von jemand, der Kulturmanagement mal ist, und das ist ein Kulturstaatsminister, zum einen, dass er einen Kopf auf den Schultern und einen Kompass im Kopf hat. Also, dass er eine Position hat, eine inhaltliche, auch eine künstlerische vielleicht, aber nicht, dass er selber Kultur macht, sondern dass er oder sie sich klug holt, die sie oder er für die inhaltliche Arbeit braucht. Die Staatssekretäre, die Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter, das ist entscheidend, dass da Leute sitzen, die wissen, wovon sie inhaltlich reden. Ich glaube, als Leitung musst du ein gutes Management können und entscheiden, wo muss ich selbst eingreifen, wo kann ich delegieren und wo ist es wichtig, dass ich den Mund aufmache und eine Position habe. Also, ich sage mal Beispiel Documenta, wenn da ein wirklicher Krach entsteht, erwarte ich von einem Kulturstaatsminister oder einer Ministerin, dass sie irgendwann das Wort dazu ergreift. Ich erwarte aber auch, dass sie vorher sehr genau zu entscheiden versteht, wessen Arbeit ist jetzt gefragt. Und deshalb, da glaube ich, sind Menschen, die selbst aus der Kultur kommen, möglicherweise fehl am Platz, weil deren Kriterien, deren Entscheidungsgerüst ein völlig anderes ist. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb eben auch Intendantinnen und Intendanten, die sozusagen aus dem kulturellen Betrieb selbst rauskommen, es schwerer haben. Das darf nicht dazu führen, und deshalb ist das eine Gratwanderung, dass an die Spitze jemand kommt, der keine Liebe dazu hat, der keine wirklich fundierte Kenntnis davon hat. Das bitte nicht. Also ich erwarte eine kulturelle Bildung, ich erwarte, und wenn sie nicht vorhanden ist, dann muss man sie sich antrainieren oder vielleicht ist das ein Grund, jemanden nicht dazu zu machen. Ich erwarte aber mindestens so stark Haltung, Entscheidungsfähigkeit und ungeheure Empathie auch für den Bereich, den ich da mache. Und Weimar ist, ich verstehe die Entscheidung nicht, aber ich habe mich auch um Weimar zu wenig gekümmert. Ich finde, dass von ihm Äußerungen gefallen sind, die ich nicht teilen kann. Ich finde das, was wir im Moment erleben mit dieser Geschichte, die ihm möglicherweise den Hals bricht, da mit diesem Kulturgipfel und dem Zusammenbringen von Politikern und Kulturverantwortlichen, absolut indiskutabel. Das ist aber nicht unser Punkt. Ich neige nicht zu sehr zu Defizitbeschreibungen. Ich bin auch, was GEDOC angeht, immer wieder im Clinch mit beispielsweise Vorsitzenden, nicht der jetzigen, darüber, wie stark wir, wenn wir nach außen gehen, sagen, was alles nicht funktioniert. Ich glaube, dass es viel sinnvoller ist zu sagen, das können wir, da sind wir gut. Und dann kann man gucken, wo muss man nachbessern. Defizitbeschreibung halte ich also nicht so wahnsinnig viel davon. Deshalb, was Kulturpolitik bringen kann, das finde ich, hat unser Kultursenator Broster bei Corona gezeigt. Da war jemand, ich habe das, weil ich ja nun da GEDOC Vorsitzende war und ständig in irgendwelchen Kontakten, ich habe erlebt, dass ein Behördenchef sehr früh und sehr zügig sagt, da müssen wir eingreifen. Und das heißt, wen müssen wir schützen? Wir müssen gucken, wie geht es den offenen kleinen Betrieben, wie geht es den großen Theatern, die ja natürlich dann enorme Verluste haben, wo muss welche Hilfe sein? Und der zum Beispiel eingerichtet hat, sehr frühzeitig eine, ich glaube, monatlichen Zoom, in dem alle in Hamburg in kulturellen Institutionen arbeitenden Leitungen zusammengeschaltet wurden, so wie wir jetzt. Und Broster saß da für 1,5 oder 2 Stunden. Seine Fachleute aus der Behörde waren da, also die Juristen, Personal, Finanz, war alles, was nötig war dafür. Und war ein kurzer Vortrag und dann wurden Fragen gestellt. Und es waren vom kleinen Theater bis zur Kunsthalle waren auch von GEDOC natürlich waren Fragen. Und er hat sie entweder selbst beantwortet oder er hat einen seiner Mitstreiterinnen, Mitstreiter um Antwort gebeten oder er hat gesagt, setzen Sie sich mit in Verbindung, dem oder dem. Und das hat zum Beispiel gut funktioniert. Dieses Programm Neustart Kultur, über das es dann hinterher natürlich gibt es dann Kritik daran, weil der eine was kriegt und der andere nicht. Natürlich gibt es Kritik, weil auch jemand was kriegt, der es eigentlich nicht nötig hat. Aber in dieser Kürze, in der das geschehen ist, ein finanzielles Hilfsprogramm auf die Beine zu stellen und auszuzahlen, das finde ich eine enorme kulturpolitische Leistung. Und da ist für mich das, was es bringt, zum einen an Stimmung, aber auch an tatsächlicher Hilfe, eine ganz, ganz wichtige Kulturpolitik. Und diese Behörde hat, muss ich sagen, hat gut funktioniert. Natürlich in diesen Gremien, die darüber entscheiden, also Neustart Kultur war ein Bundesprogramm, es gab Hamburger Programme, Mischförderungen. In diesen Leuten, in diesen Gremien, die über die Vergabe von Bundesmitteln entscheiden, sitzen Verbände. Wer denn sonst? Wer soll denn diese Entscheidungen, wenn nicht aus Verbänden delegierte Leute fällen? Die Politik alleine kann es ja wohl nicht sein. Also hole ich mir die, von denen ich annehme, dass sie inhaltlich und strukturell in der Lage sind zu entscheiden, wo was nötig ist, wo was richtig ist. Und natürlich passieren dabei Fehler. Aber was ist die Alternative? Sag mir, was wäre die Alternative?
Und es passieren ja nicht nur Fehler. Du hast eben selbst gesagt, du möchtest nicht defizitorientiert schauen und
Ja.
kommunizieren. Es geht ja auch sehr, sehr viel richtig. Für diejenigen Künstlerinnen, die sagen, das ist ja jetzt doch vielleicht ganz interessant für mich. Ich habe das gar nicht so eingeschätzt. Eben zum Beispiel, ich habe ja Social Media, da brauche ich keine GDOC. Für diejenigen, die jetzt sagen, vielleicht schaue ich mir das doch mal genauer an, so ein Verband. Wie komme ich denn da rein als Künstlerin oder als Künstler?
BBK weiß ich nicht, weißt du besser wahrscheinlich. GEDOC ist bei den Bildenden und bei den Angewandten bewirbst du dich mit deinen Arbeiten und es gibt einmal im Jahr eine Juryentscheidung über eine Neuaufnahme. Und dann wirst du zum nächsten Jahr aufgenommen. Bei den Musikerinnen und der Literatur ist es so, und bei den Musikerinnen passiert es häufiger, weil da zwangsläufig die Bewerbungen höher sind, dass sie Bewerbungen das ganze Jahr sein können und dass sie in der Regel CDs, DVDs oder Links zu YouTube oder so einschicken und natürlich Biografien und dass sie aufgenommen werden, wenn die Fachbereichsleitungen sagen, das könnte interessant für uns sein, wir wollen Frau XY aufnehmen. Wenn es innerhalb von 4 Wochen keinen Widerspruch gibt, dann sind die aufgenommen. Und die Mitglieder des Fachbereichs, die darüber entscheiden, kriegen Links, auf denen sie sich das anhören können. Weshalb ich glaube, dass es interessant ist, nach wie vor, wie wichtig es ist, dass du zusammen miteinander physisch im selben Raum Sachen machst und anguckst, an denen du gearbeitet hast oder die du zeigen willst. Das ist ein Unterschied. Andersrum, ich glaube, dass die zunehmende Nutzung von Online-Gesprächen, die durch Corona erzwungen wurde, eine ungeheure Erleichterung für Kommunikation ist. Die Voraussetzung ist, dass du dich kennst. Die Voraussetzung ist, dass du auch so miteinander zu tun hast. Dann kannst du nämlich, glaube ich, du gehst behutsamer miteinander um. Also diese Schwierigkeit bei dieser Form von Kommunikation ist ja, dass du unausgesetzt immer nur einen großen Kopf siehst oder mehrere. Während wenn du zu fünft oder zehnt in einem Raum siehst, siehst du einen ganzen Raum, du siehst das drumherum, du siehst Gesten, du siehst Körperhaltung, sowas. So. Weshalb ich die GEDOC interessant finde, ist eine Sache, die sie gar nicht nur für Junge interessant macht. Ich finde es eine Qualität, dass es einen Verein gibt, in der Künstlerinnen, die 30 oder 40 überschritten haben, aber deshalb ja nicht weniger Kunst machen, eine Sichtbarkeit behalten. Und dass es ein Miteinander von Jungen und Älteren gibt, manchmal vielleicht sehr Alten, für die es in der Welt der Kunst ja noch einen Platz geben muss, sollte. Und das finde ich eine hohe Qualität. Und ich glaube in der Tat, dass wir, wenn wir was haben, was die GEDOC, Klammer auf, und viele, viele andere Galerien, Vereine, Verbände, was auch immer, eint und was es uns allen so schwierig macht in Städten wie Hamburg, dann ist es, dass die einzige Bewertung, die wir haben, Aufmerksamkeit ist. Wir kämpfen um Aufmerksamkeit. Unser Cash ist Aufmerksamkeit. Und das wird immer schwieriger. Das ist in einer Stadt mit einem großen Angebot unglaublich schwierig. Wahrscheinlich hilft Social Media, wie es ist in einzelnen Quartieren. Das weiß ich nicht. Also
Was meinst du mit Quartieren?
Stadtquartieren.
Okay.
Also wir haben, die GEDOC war zu Gast in Elmshorn vor ein paar Jahren. Ganz Elmshorn war auf den Beinen und im Kunstverein auf dieser Ausstellung. Es war rappel, rappel, rappel voll. Das hat damit zu tun, dass in Elmshorn an so einem Abend nicht so viel los ist.
Ja. Du hast eben gesagt, Social Media, um Sichtbarkeit zu bekommen. Wir hatten ja vorhin diesen Punkt, dass Frauen, dass da diese mentale Blockade ist. Ich glaube, dass Social Media auch ganz wertvoll sein kann, um diese mentale Blockade zu überwinden. Sichtbarkeit und Feedback für sich selbst zu erhalten. Diesen Gedanken hatte ich eben, als du von Social Media gesprochen hast. Da bin ich eben in Gedanken wieder zurück zum fast zum Anfang unseres Gesprächs und da möchte ich gerne noch eine Frage anknüpfen. Was gibt es denn, das du dir wünschst von den Künstlerinnen? Wir Künstlerinnen kommen ja in die Verbände oder speziell zur GEDOC, um uns zu vernetzen und bla bla bla. Haben wir eben alles beschrieben. Gibt es denn etwas, was du dir wünschen würdest von den Mitgliedern oder überhaupt von KünstlerInnen in der Zukunft oder auch jetzt?
Also ich sage erstmal, ich finde großartig, was die Frauen, und zwar querbeet durchs Alter, was die, die aktiv sind, in der GEDOC leisten. Ich finde enorm, dass sie, was sie an Programm für ein Jahr die Fachgruppen aufstellen und dann auch ineinander verweben. Das sind immer Einzelne, die das machen, das ist klar, die dann zusammenarbeiten. Dass sie es schaffen, ein Programm von 10 bis 12 Ausstellungen, von 10 bis 12 Konzerten, von Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen, fachübergreifend auf die Beine zu stellen. Und das fällt zusammen. Und am Schluss ist das ein Jahresprogramm, das ich bei der Behörde für Kunst und Gewerbe, nein, gar nicht wahr, Behörde für Kunst und Kultur und Medien einreiche, um die Förderung zu bekommen. Das ist toll. Und dass sie eine Ausstellung mit allen Schwierigkeiten, die es mit vielen Leuten, die da, wenn sie dabei sind, die es gibt, ausräumen, dass sie sich einigen, dass sie einen Aufsichtsplan aufstellen. Hat lange gedauert, bis wir das alles auch dann online hingekriegt haben. Das läuft alles und das ist toll. Und was ich mir wünsche, wäre, ist mehr Neugier auf das, was die anderen machen. Also zum Beispiel finde ich, dass bei den Vernissagen oder Veranstaltungen mehr Mitglieder der GEDOC auch aus anderen Gruppen sein könnten. Das gilt für alle. Mehr Neugier auf das, was die anderen machen und mehr Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen. Ich kann verstehen, dass du sagst, wir jurieren nicht, sondern wir lösen das im Gespräch. Also wir diskutieren so lange, bis wir einen Konsens haben.
Jurieren, ganz kurz zur Erklärung. Wir jurieren,
Genau.
bezieht sich darauf, dass in der GEDOC Hamburg keine Jury über die Ausstellung entscheidet, sondern die Künstlerinnen gemeinsam. Das ist
Also
die.
du bewirbst dich für eine Ausstellung. Wenn die anfangen, ihre Jahresprogramme zu machen, das ganze Programm 26 steht, und dann eine oder zwei sagen, ich organisiere das, ich mache das, ich kuratiere sozusagen, also binde es zusammen, und dann trifft man sich, manchmal auch mit einer Musikerin, die man schon von Anfang an dazu holt, und sagt, wie soll's, was soll es denn werden, was darf denn rein? Und es gibt keine Jurierung. Nein, es gibt nicht, du sagst nicht, du darfst, aber du darfst nicht. Und ich kann das verstehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Außenwirkung mit einer Jurierung besser wäre. Das ist so. Ich habe mal versucht anzuregen, dass wenigstens in die Jurys jemand aus einer anderen Fachgruppe ein Mitglied, dass es eine Jury gibt, auch bei den Aufnahmen, dass man jemanden aus einer anderen Fachgruppe auch nimmt. Gut, das müssen Sie auch letztlich selber entscheiden. Also ein bisschen mehr Kritik und Kritikfähigkeit, ohne dass es sofort als eine Verletzung wahrgenommen wird. Das fände ich nicht nur für die GEDOC Hamburg, sondern auch für andere GEDOCs und andere Vereine sinnvoll. Ich denke manchmal, dass man das eigentlich in Ausbildungen lernen müsste, damit umzugehen, wenn man es nicht durch eine, so wie ich, durch Berufserfahrung lernt. Ich wünsche mir, also ich sage ein Beispiel, wir haben jetzt das Jubiläum im nächsten Jahr und wir haben sehr früh darüber gesprochen, dass es auch im Bundesverband, dass es eine Ausstellung von Mitgliedern aus allen GEDOC-Gruppen geben soll. Und ich bin dann in Verbindung gegangen, weil ich ganz gut vernetzt bin in Hamburg mit dem Museum für Kunst und Gewerbe und habe mit der Direktorin, mit Holger Bayerle, gesprochen und wir haben die Möglichkeit, da eine Ausstellung zu machen bekommen, eine bundesweite. Das hat eine Ausschreibung gegeben und natürlich bedeutet eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe und eine Ausschreibung, dass nicht aus allen 23 die gesamte GEDOK einladen kann, sich zu bewerben. Also hat es Vorauswahlen. Jeder Verband hatte die Möglichkeit, vier Leute, zwei Leute Bildende und zwei Leute Angewandte, glaube ich, zu benennen. Und natürlich gibt es die Enttäuschung, wenn aus deiner Gruppe niemand dabei ist. Und natürlich haben die Hamburgerinnen, zumindest einige von ihnen, erwartet, dass mehr Hamburger als andere dabei sind. Und das hat zu Frust geführt und dazu, dass zumindest bei einigen es ein definitiv geäußertes Nichtinteresse an der Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe bis hin zu einer Ablehnung gibt. Und das finde ich schade, weil ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, die die GEDOK insgesamt bekommt mit so einer Ausstellung, ihr natürlich wirklich gut tut und dass letztlich für die Besucherinnen und Besucher und für, ja, für die, die in diese Ausstellung gehen, es egal ist, von wo wer kommt. Ich kann verstehen, dass enorm viel Energie natürlich in die eigene Ausstellung der GEDOK geht, denn die Bildende und die Angewandte machen eine richtig große Ausstellung parallel zu dieser. Das ist ja auch richtig, dass sie das machen. Aber ich hätte mir eine größere Durchlässigkeit oder ein größeres Interesse auch für das, was andere, was zum Beispiel auch die Musikerinnen mit Konzert machen, auch vorstellen können.
Ich glaube, dein Punkt ist sehr klar geworden. Und bevor wir jetzt leider schon auf die Zielgerade einbiegen, zwei Fragen zum Schluss. Gibt es Entwicklungen, die du mit Sorge beobachtest? Und gibt es Entwicklungen, die du mit Freude beobachtest?
Die Entwicklung, die ich mit Sorge beobachte, ist, dass nach meinem Eindruck und die mit großer Sorge es auf Dauer nicht möglich ist, das rein ehrenamtlich zu machen.
Oh.
Ich kann das machen, weil ich ein, um es so direkt zu sagen, auskömmliches Einkommen habe.
Aber auf den Punkt sind wir noch gar nicht gekommen, Sabine. Das ist wichtig hier zu erwähnen, dass deine Arbeit, die einige Stunden in der Woche in Anspruch nimmt, komplett ehrenamtlich ist.
Meine Arbeit ist komplett ehrenamtlich und das geht, ich mache sie gerne, ist gar keine Frage, aber ich kann sie mir leisten. Und ich habe versuche seit 2 Jahren, und das sage ich sehr gerne und laut, und vielleicht hört es jemand, der Interesse daran hat. Ich habe jetzt eine Frau, die bereit ist, sozusagen kommissarisch die zweite Vorsitzende zu machen, weil die bisherige zweite Vorsitzende Myrthe Liebenberg aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist. Von diesem, nicht aus der GEDOK, sondern ihr Amt niedergelegt hat. Das ist Martina Pleyer. Martina Pleyer war die Leiterin, Vorstandsvorsitzende der Martha-Stiftung. Sie hat, so wie ich, eine starke künstlerische Neigung zu Kunst, zu künstlerische und Ambitionen, Kunst zu mögen und zu betrachten, hat eine große Management-Erfahrung und bringt etwas mit, was für mich in meiner Tätigkeit als GEDOK-Vorsitzende extrem wichtig, viel wichtiger als künstlerischer Sachverstand ist, nämlich die Fähigkeit, ein Konfliktvermeidungsmanagement zu betreiben. Sie möchte das erstmal kommissarisch machen und wir haben sie in der Mitgliederversammlung kommissarisch zur zweiten Vorsitzenden benannt. Und dann will sie sehen, will ich das, diesen Vorsitz übernehmen? Es ist für sie ein bisschen zu früh eigentlich, nachdem sie gerade aufgehört hat mit ihrer Arbeit. Um die Situation zu erklären. Also, die Arbeit ist ehrenamtlich, meine Arbeit ist ehrenamtlich, aber es wird, und das sagen alle GEDOK-Organisationen, praktisch unmöglich, das zu tun, ohne dass du eine Kontinuitätsstelle hast, eine Geschäftsführung hast. Und ich will versuchen, dabei bin ich immer noch, das zu unterfüttern mit einer halben Stelle, die man quantifizieren muss, den Arbeit, weil ich glaube, dass es wichtig ist, so einen Organismus wie die GEDOK zu erhalten.
Wird es nicht auch anders wahrgenommen von außen, wenn es nicht eine ehrenamtlich geführte Einrichtung ist? Also ich denke immer, ich sehe dich mit dem Kopf schütteln.
Nee, sag mal.
Ich denke immer, dass wir Künstlerinnen und Künstler so wenig ernst genommen werden, weil so viel ohne Bezahlung gemacht wird. Ganz viel von den Ausstellungen, wenn jemand einen Auftrag bekommt, der nicht bezahlt ist und eine Künstlerin sagt diesen Auftrag deswegen ab, es findet sich immer jemand, der es dann doch macht. Und das führt in unserer Gesellschaft, in unserem Denken dazu, dass man nicht wirklich so ernst genommen wird wie an anderen Stellen. Und ich frage mich gerade, wenn das eine durchgängig immer und jahrelang ehrenamtlich wahrgenommene Tätigkeit ist. Oder andersrum, wenn sie denn bezahlt werden würde, dass sie dann auch anders wahrgenommen wird, einfach allein dadurch.
Das ist möglich, das ist durchaus möglich, dass das so ist. Ich kann mich über mangelnde Wahrnehmung in der, zumindest in der Kulturpolitik in Hamburg, nicht beklagen, aber über Wahrnehmung in der Öffentlichkeit schon. Ob die tatsächlich dazu führt, dass du für den künstlerischen Output stärker wahrgenommen wirst, das finde ich ein spannendes Thema. Würde ich mich gerne weiter mit dir unterhalten. Wahrscheinlich müssen wir das Gespräch fortsetzen.
Machen wir. Das war der eine Punkt, den du
Ach
mit
so,
Sorge
und also
betrachtest.
ich sehe mit Sorge in der Tat den Bestand dadurch, dass das reine ehrenamtliche Leistung ist. Ja, um diese Frage mit Ja zu beantworten, das ist nicht zu stemmen, weil dazu auch die Erledigung von Aufgaben, von Administration, von Fördermöglichkeiten, die du beantragen musst, zu stark geworden ist. Was mich mit Freude in die Zukunft sehen lässt, ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Es ist begeisternd, was Frauen künstlerisch qualifizierte, kompetente, kreative, einfallsreiche Frauen als Gruppe auf die Beine stellen können, miteinander und organisieren können und was an Zuneigung und Arbeitsfreude und Fortentwicklung der eigenen Entwicklungsmöglichkeit der eigenen Arbeit in Gemeinschaften entstehen kann. Ein Beispiel dafür ist der Salon, den es inzwischen in der GEDOC gibt, der 3-4 Mal im Jahr, also in der GEDOC Hamburg.
Einmal kurz erklären, bitte, weil das.
Der Salon ist ein Treffen, in dem sich, wer immer will, Mitglieder verschiedener Fachbereiche treffen, sich ihre Arbeiten zeigen oder vorstellen und darüber miteinander austauschen. Bis hin zu einem Workshop und einem Thema. Ein Austausch, in dem es dann auch Kritik, eine respektvolle Kritik in dieser Gruppe gibt, untereinander. Und das finde ich, wenn das eine Organisation leistet, das finde ich großartig.
Das ist so wichtig und das ist ja etwas, was an den Hochschulen regelmäßig passiert und die Freien eben, sobald sie raus sind aus der Hochschule oder nie einen Fuß da reingesetzt haben,
Ja.
das sehr, sehr fehlt für die, ja. Du hast eben gerade Fördermöglichkeiten angesprochen. Das war eins der Themen, auf die ich eingehen wollte. Wir haben es nicht geschafft. Ich habe dir versprochen, dass wir es etwa auf eine Stunde begrenzen. Ich habe aber das kleine Angebot gehört, dass wir gerne weitersprechen, entweder mit Mikrofon oder gerne auch mal ohne. Ich freue mich, wenn wir das machen. Und ich bin ganz stolz drauf und habe mich sehr gefreut, dass du für den Atelier Talk Podcast zur Verfügung gestanden hast. Das war ganz toll. Vielen Dank, liebe Sabine.
Ich danke dir, liebe Stefanie, für das Interesse an der GEDOC und dafür, dass du in der GEDOC bist und tolle Sachen machst und gemacht hast und dafür, dass du einen Podcast machst, der das thematisiert, worüber wir gesprochen haben.
Schön, vielen
Danke.
Dank. Das war ein echt offenes und ehrliches und sehr persönliches Gespräch, fand ich. Sabine Reinhold hat uns tief reingeführt hinter die Kulissen der GEDOC in diese Dynamiken und Entscheidungen in diesem Netzwerk, das die Frauen seit 100 Jahren zusammenhält. Und schier unglaublich finde ich, dass hinter dem ganzen Herzblut, Organisationstalent und der künstlerischen Leidenschaft was dahinter steckt, und zwar Ehrenamt. Ich habe noch ein bisschen mehr zu sagen, bleib dran, aber erst einmal kommt hier eine Nachricht von dem Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. So, im kommenden Jahr nun, in 2026, feiert die GEDOG ihren 100-jährigen Geburtstag. Und zwar richtig groß. Ein Höhepunkt ist sicherlich die Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Die läuft von Ende Januar bis Ende März 2026. Aber es wird auch in allen 23 Gruppen deutschlandweit zahlreiche Veranstaltungen geben. Also sicherlich auch spannende, tolle Sachen in deiner Nähe. Es lohnt sich also, auf den Webseiten der GEDOG vorbeizuschauen und sich inspirieren zu lassen. Vielleicht, sicherlich entdeckst du etwas, das dich selbst anspricht oder motiviert. Außerdem erscheint eine große Festschrift mit vielen Beiträgen und auch ich selbst durfte einen Text einreichen, der dann auch angenommen wurde und der in dieser Festschrift erscheint. Und vielleicht ist es ja auch für dich interessant, selbst Mitglied in der GEDOG zu werden. Ich plaudere hier gerade mal kurz aus dem Nähkästchen, dass ich gleichzeitig Mitglied geworden bin in einer Regionalgruppe des BBK, also des Bundes Bildender Künstler, und gleichzeitig in der GEDOG. Und oh du meine Güte, was für ein Unterschied in der Professionalität. Da hat man deutlich gemerkt, dass eine Gruppe von Frauen mega strukturiert und professionell die Dinge anpacken kann. Das war spannend zu erleben und vielleicht gibt dir das die Lust, bei der GEDOG mal tiefer reinzuschauen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du 5 Sterne da lässt, vielleicht auch einen Kommentar auf Spotify schreibst und mir auf Instagram folgst. So unterstützt du nicht nur den Podcast, sondern du zeigst auch deine Begeisterung für Kunst, für Netzwerke und für all die Geschichten, die dahinter stehen. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, danke, dass du Atelier Talk hörst. Es bedeutet mir mega viel. Und nun wünsche ich dir ein wunderschönes Jahresende, auf das du es so gestalten und verleben und genießen kannst, wie du es dir wünschst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im kommenden Jahr wieder hören. Wann genau, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich sagen. Ich brauche auch eine kleine Pause. Aber bis dahin, alles, alles Gute, deine Stefanie Höhmann.